Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und mir zugeschaltet ist unser Warschauer Korrespondent Peter Sawicki. Wir wollen gemeinsam heute nach Polen schauen, wo seit mehr als 7 Monaten eine neue Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk im Amt ist. Und die, so der Eindruck, scheint von der Realpolitik ziemlich eingeholt zu werden. Hallo Peter.
Hallo nach Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Es war ja kein normaler politischer Übergang von einer Regierung zur anderen, sondern da wurde eine Regierung mit autoritären Zügen rückverwandelt in eine demokratische Regierung. Wird das von den Menschen auch so wahrgenommen? Sehen Sie also grundsätzlich noch vertrauensvoll auf das Handeln der Regierung oder werden Sie langsam ungeduldig?
Also allgemein kann man sagen, ist das Vertrauen schon noch da, aber es lässt nach. Es ist derzeit mit Sicherheit die schwierigste Phase bislang für die Regierung. Jetzt ist parlamentarische Sommerpause, jetzt ist ohnehin das politische Geschehen etwas ruhiger, aber in den Wochen zuvor bis August war es auf jeden Fall die schwierigste Phase. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage sind 40% gerade einmal der Meinung, dass die neue Regierung ihre Wahlversprechen auch wirklich einlöst. Dazu muss man sagen, diese 60%, die das nicht so sehen, das betrifft auch Wählerinnen und Wähler der Opposition, die das naturgemäß dann kritischer sehen, was die Regierung tut. Insofern ist das vielleicht keine komplett aussagekräftige Statistik, aber dennoch die Unzufriedenheit, die es zumindest in einigen Wählerschichten gibt, die ist sichtbar. Das merkt man auch anhand kritischer Kommentare in liberalen Medien, in der liberalen Presse und auch in der Koalition ist bei einigen Themen, zum Beispiel beim Thema Abtreibung, darauf werden wir sicherlich gleich noch genauer eingehen können, Streit ganz klar sichtbar und vernehmbar gewesen. Das ist ein Problem für die Regierung.
Von außen betrachtet gibt es ja durchaus Positives, etwa die Freigabe der EU-Milliarden, die Brüssel wegen des polnischen Justizumbaus lange zurückgehalten hat, oder auch, dass Polen zurück ist auf der internationalen Bühne. Kommt das bei den Menschen an?
Also in der Tat kann man sagen, die Außenpolitik, die außenpolitische Wirkung ist mit der größte Erfolg der neuen Regierung bisher. Was die EU-Milliarden anbelangt, das ist ja eher eine Art Vertrauensvorschuss von Seiten Brüssels, von Seiten der EU beim Thema Justizreform, wo ja die Regierung auf jeden Fall sich auch die Fahnen geschrieben hat, die wieder rückgängig zu machen, also beziehungsweise die Reformen, die die vorherige PiS-Regierung umgesetzt hatte. Es gibt im Ausland eine Menge positive Reaktionen bei den traditionellen Partnerstaaten Polens, aber auch bei den neuen Ländern, die man stärker als Partner gewinnen möchte, zum Beispiel in Skandinavien. Polen ist ja sehr im sogenannten Weimarer Dreieck aktiv, hat das ja, wenn man so will, wieder zum Leben erweckt, also dieses politische Format der Zusammenarbeit mit Frankreich und Deutschland. Es ist auch bekannt, dass eine polnische Delegation im Vorfeld der US-Kongressabstimmung für die Ukraine-Hilfen Anfang des Jahres, worum ja sehr lange gerungen worden ist, dass Polen da sehr präsent gewesen ist, darauf eingewirkt hat, dass diese Abstimmung im Sinne der Ukraine ausfällt. Aber, um auch Ihre Frage konkret zu beantworten, man könnte da die leichte Einschränkung hinzufügen, dass vieles davon eher in Fachkreisen gesehen und anerkannt wird. Die Frage ist tatsächlich, inwieweit das von der breiten Bevölkerung in Polen gesehen wird. Aber ich denke, auch auf lange Sicht könnte sich das für Polen dann deutlich auszahlen. Und unterm Strich ist die Außenpolitik also mit Sicherheit ein Plus für die neue Regierung.
Das Stichwort fiel schon, die Reform des Abtreibungsrechts. Der erste Schritt dazu ist nicht durch das Parlament gekommen. Bei der Abstimmung am 12. Juli gab es 215 Ja-Stimmen, 218 Nein-Stimmen. Das ist eine Niederlage für den Regierungschef Donald Tusk, der im Wahlkampf eine Stärkung der Frauenrechte versprochen hatte. Die Frauenorganisation Federa sprach von einer Ohrfeige für jede Frau. Zunächst einmal Dominik Kalus mit einer Reportage. Er war bei den Frauen.
Warschau Ende Juli. Rund 1000 Menschen sind zum Protest vor dem polnischen Parlament zusammengekommen. Am Mikrofon die Juristin und Aktivistin Marta Lempert. Sie flucht ordentlich, denn sie ist sauer. Wenige Tage zuvor ist ein Gesetzesentwurf gescheitert, der die polnischen Abtreibungsgesetze hätte liberalisieren sollen. Beihilfe zur Abtreibung kann in Polen mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden. Der Gesetzesentwurf hätte das entschärfen sollen. Doch Teile der Regierungskoalition von Premierminister Donald Tusk haben gemeinsam mit der Opposition dagegen gestimmt. Deshalb sind Aktivistinnen wie Martha Lempert auf die Straße gegangen.
Ich bin überrascht, wie jemand in der Regierung auf die Idee kommen kann, dass wir aufhören würden. Wie kann man nur denken, dass wir nicht weiterhin protestieren? Es ist, als hätten sie gedacht, dass wir nur gegen die alte Regierung auf die Straße gehen würden. Das ist so dumm und einfach ein großer strategischer Fehler.
Martha Lempert ist eine der Initiatorinnen des altpolnischen Frauenstreiks, der großen Protestbewegung, die hunderttausende Frauen auf die Straße gebracht und damit das Ende der konservativen PiS-Regierung eingeleitet hat. Doch nun trifft die Wut und die Enttäuschung vieler Frauen die neue Regierung von Donald Tusk, der die PiS vergangenen Herbst nach 8 Jahren an der Macht beerbte.
Die Erwartungen, dass diese Regierung für mehr Gleichheit, Offenheit und Fortschritt steht, sind nicht eingetreten. Es sind Männer über 60, die die Entscheidungen treffen, und es sind Männer über 60, die sie dabei beraten. Es war einfach niemand im Raum, der gesagt hätte, wenn wir das tun, werden die Frauen und jungen Menschen auf die Straße gehen, gegen uns.
Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa. Unter der PiS war es nochmal verschärft worden, sodass eine Abtreibung nur noch in 2 Fällen erlaubt ist. Nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, aber nicht mehr, wenn der Fötus schwer erkrankt ist. Das gefährdet das Leben von Frauen, erzählt die Aktivistin Bascha, die anonym bleiben möchte. Sie hilft bei der Organisation Ciocia Bascha Polinnen dabei, in Deutschland eine sichere Abtreibung zu bekommen.
Immer wieder melden sich bei uns verzweifelte Frauen, die irgendwo in einem polnischen Krankenhaus mit einem sehr kranken Fötus liegen und darauf warten, dass er stirbt. Sonst wird die Terminierung nicht durchgeführt. Und das hat in den letzten Jahren zu mehreren Todesfällen geführt.
Praktisch jeden Tag melden sich bei ihrer Organisation schwangere Frauen aus Polen, die in ihrer Heimat keine Hilfe bekommen. Teilweise nicht mal dann, wenn der Grund für eine legale Abtreibung eigentlich vorliegt.
Solange diese Gesetzgebung so ist, wie sie ist, wird sich der Arzt 5-mal überlegen, ob er jetzt wegen einer illegalen Schwangerschaftsabbruch angeklagt werden kann. Da sind die Ärzte natürlich sehr vorsichtig. Die Politik hat das in den letzten Jahren so polarisiert, dass viele wollen einfach mit dem Wort Abtreibung gar nichts zu tun haben.
Eigentlich war es eines der zentralen Wahlversprechen Donald Tusks, die Abtreibungsgesetze zu liberalisieren. Die Hoffnung auf einen Wandel hat junge Menschen und vor allem Frauen in nie dagewesenen Zahlen an die Wahlurne getrieben. Doch um das Versprechen einzulösen, muss Donald Tusk mit seinen Koalitionspartnern an einem Strang ziehen. Und genau hier liegt das Problem, sagt der Warschauer Politikwissenschaftler Bartosz Rydlinski.
Already after the exit poll results were announced during the victory of the Polish anti-peace forces last year.
Schon als der Wahlsieg der Anti-Peace-Koalition letztes Jahr verkündet wurde, war klar, dass die Liberalen und die Linke keine Mehrheit haben würden, um das Abtreibungsgesetz zu liberalisieren. Für die aktuelle Regierung gibt es kein Thema, das die Meinungen so sehr spaltet wie das Thema der Frauenrechte. Seit fast 30 Jahren gibt es hier keinen Konsens.
Trotzdem wäre ein verabschiedeter Gesetzesentwurf ein wichtiges Signal an Tusks Wähler, sagt Bartosz Rydlinski.
Sollte Donald Tusks Regierung weiterhin scheitern, würden sich enttäuschte Wähler nicht mehr mobilisieren lassen. Und das könnte die PiS wieder stärker machen. Die Zukunft von Donald Tusk hängt also davon ab, wie effektiv seine Regierung die Rechte der polnischen Frauen liberalisiert.
Soweit Dominik Kallus. Wie siehst du das, Peter, als Korrespondent in Warschau?
Also man kann sicherlich dem Experten, der hier im Beitrag zu Wort gekommen ist, beipflichten, der das Ganze im Wesentlichen richtig diagnostiziert. In der Tat wird dieses Thema Abtreibung, Liberalisierung bzw. auch Entschärfung des Abtreibungsrechts in Polen vom sogenannten Dritten Weg, von diesem zentristisch-konservativen Bündnis bisher blockiert. Und dazu muss man auch sagen, es ist ein Streit mit Ansage, weil das im Wahlkampf schon klar gewesen ist. Das ist auch kurz nach der Wahl deutlich geworden, dass es sehr schwierig werden würde, hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Also eine weitreichende Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes in Polen ist derzeit nicht ersichtlich. Bislang, muss man sagen, führt das vor allem zu Spannungen zwischen der Linken und eben diesem konservativen Flügel der Regierung. Und es ist auch eine Niederlage für Regierungschef Donald Tusk, der es eben nicht geschafft hat, dieses Thema umzusetzen.
Das zweite Thema ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Der war sozusagen das Erste, was die neue Regierung anpackte. Ziel war, die Unparteilichkeit der Öffentlich-Rechtlichen wiederherzustellen. Denn die Vorgängerregierung hatte ihn ja in eine gigantische Parteipropagandaschleuder umgewandelt. Wie schwierig da ist und wo ist man im Prozess?
Ich würde sagen, ein sehr wichtiger Schritt ist gelungen, indem es einen klaren, sichtbaren Wandel im Programm von Anfang an gegeben hat. Diese Propaganda, die gibt es nicht mehr. Es sind auch echte Journalistinnen und Journalisten am Werk. Es gibt ganz klar den Versuch, zum Beispiel in dem früher berüchtigten Sender TVP Info im polnischen Fernsehen, da gibt es den Versuch, eben mit sehr vielen ausgewogenen Informationen und auch Auslandsthemen neue Akzente zu setzen. Das große Problem bei TVP sind bislang die Zuschauerzahlen. Es gibt einen deutlichen Rückgang an Marktanteilen, an Zuschauerzahlen nach dieser ersten kleinen Euphoriewelle, als es dieses neue Programm gab, als sehr viele Menschen auch interessiert waren, wie die neue Nachrichten, Hauptnachrichtensendung jetzt aussehen würde. Das ist verflogen, auch weil ein konservativer TV-Sender sehr viele Menschen, die Peace wählen, die früher TVP geschaut haben, jetzt zu diesem Sender gewechselt sind. Und insofern ist das, ein erster Schritt, der getan worden ist, aber strukturell bleibt da noch sehr viel Aufbauarbeit, um überhaupt Vertrauen in dieses neue öffentliche Programm nachhaltig aufzubauen.
Kommen wir, Peter, zum versprochenen Kurswechsel in der Grenzpolitik. Dieser mehr als 5 Meter hohe Stacheldrahtzaun, der elektronisch überwacht wird und der unter der PiS-Regierung errichtet worden ist, wurde von Donald Tusk, als der noch in der Opposition war, ziemlich heftig kritisiert, genauso wie die illegalen Pushbacks. Jetzt stellt sich heraus, dass er den Grenzzaun nicht nur nicht abschaffen, sondern ihn sogar verstärken will. Zunächst mal Martin Adam mit den Einzelheiten dazu.
Michał Bura muss anhalten und eine Stacheldrahtsperre beiseite schieben. Vor ein paar Jahren konnte man auf dieser Straße noch bis nach Belarus fahren, sagt er. Jetzt steht hier der 5,5 Meter hohe Grenzzaun. Bura biegt in seinem Jeep auf den Kontrollweg ein. Zwischen dem Zaun und einer zusätzlichen Reihe Stacheldraht patrouillieren er und seine Kollegen vom polnischen Grenzschutz auf der Suche nach Geflüchteten, die auf der belarussischen Seite im Wald auf ihre Chance warten, in die EU zu kommen. Die Zahlen ändern sich immer wieder. Wir haben kürzlich mit Migranten gesprochen, die sagten, es seien einige hundert Menschen. Aber das kann sich auch über Nacht wieder ändern. Sie werden von den belarussischen Diensten von Ort zu Ort gebracht. Bura fährt vorbei an neu aufgestellten Kameramasten. Die Grenze wird weiter befestigt. Dort, wo man sich bisher noch auf Flüsse und Sumpfgebiete als natürliche Barrieren verlassen hat, soll bald jeder Meter mit Wärmebildkameras und Bewegungsmeldern überwacht sein. Immer öfter werden Grenzschützer durch den Zaun angegriffen. Anfang Juni ist ein polnischer Soldat an Stichverletzungen gestorben. Es gab schon viele so gefährliche Situationen. So eine Tragödie hätte sich schon oft ereignen können. Es ist traurig, dass es so eine Tragödie braucht, um den Menschen zu zeigen, womit wir hier tagtäglich konfrontiert sind. Die polnische Regierung um Donald Tusk hat daraufhin, wie schon ihre Vorgänger unter der nationalpopulistischen PiS, eine 200 Meter Sperrzone an der Grenze eingerichtet. Am strengen Grenzschutz hat sich auch mit der neuen Regierung nichts geändert. Das war auch nicht zu erwarten, sagt Aleksandra Schanowska. Tusk hat im Wahlkampf nichts Gutes versprochen, aber ich hatte nicht erwartet, dass es noch schlimmer wird. Die Menschen, denen wir begegnen, erzählen uns von noch schlimmerer, noch grausamerer, rücksichtsloser Gewalt, die sie nicht nur auf belarussischer, sondern auch auf polnischer Seite erleben. Schanowska ist vor 3 Jahren aus Warschau an die Grenze gezogen, um zu helfen. Mit der Hilfsorganisation Grupa Granica versucht sie, die Geflüchteten zu finden, bevor es Grenzschutz, Soldaten oder Bürgerwehr tun. Mit anderen Freiwilligen versorgt sie die oft ausgehungerten und verletzten Menschen. Vor allem rät sie ihnen, Asyl zu beantragen. Diese Chance bekomme jeder. Nur wer kein Asyl beantragen wolle, werde zurückgeschickt, hatte Grenzschützer Bura erklärt. Chrzanowska sagt, das ist eine Lüge. Sehr viele Menschen, die uns im Wald erklären, dass sie Schutz beantragen wollen, die das auch in unserer Gegenwart den Grenzschutzbeamten sagen, melden sich ein paar Tage später aus Belarus bei uns. Sie sagen, dass sie gezwungen wurden, ein Dokument zu unterschreiben, das sie nicht verstanden haben, das aber besagt, dass sie keinen Schutz in Polen beantragen wollen. Am Ende seien illegale Pushbacks die Regel. Online kursieren Videos von Verletzten, die durch kleine Türen im Zaun förmlich auf die andere Seite gekippt werden. Und die Sperrzone, sagt Alexandra Chranowska, diene lediglich einem Ziel: Helfende und Zeugen sollen von der Grenze ferngehalten werden. Aber auch sie weiß, dass die Geflüchteten gezielt mit russischen Visa ausgestattet durch Belarus an die Grenze gebracht werden. Auch die Gewalt, die Angriffe auf polnische Beamte seien Teil dieser Strategie.
Die,
die so aggressiv sind, das sind keine Geflüchteten, die auf der Suche nach Schutz herkommen. Es sind Menschen, deren Aufgabe es ist, die Situation zu destabilisieren. Sie sind genauso aggressiv zu den Geflüchteten wie zu unseren Behörden. Die Leute erzählen uns, dass die belarussischen Behörden sie zwingen, ihre eigene Hinrichtung zu inszenieren, um sie einzuschüchtern. Sie müssen Gräben ausheben und sagen, dass das ihr Grab sein wird. Polens neuer Premierminister Donald Tusk ändere am Leid der Menschen gar nichts. Er kleide es nur in schönere Worte, meint Alexandra Chrzanowska. Michał Bura, der Grenzschützer, sagt, Regierungen kommen und gehen, die Grenze aber müsse immer geschützt werden, sie sei heilig.
Peter, wie ist diese Politik des Europäers Tusk und des liberalen Tusk zu erklären?
Ich glaube, da ist es wichtig hinzuweisen, dass Donald Tusk letztendlich Ankündigungen erfüllt, die er vor der Wahl und auch danach gemacht hat. Er hat in der Tat Pushbacks kritisiert in der Vergangenheit, hat sie als unmoralisch bezeichnet, aber je näher die Parlamentswahl im vergangenen Jahr herangerückt ist, desto häufiger hat er betont, dass er die Sicherheit Polens an erster Stelle behandeln würde. Was im Umkehrschluss also heißt, dass die Grenzpolitik im Wesentlichen weitergeführt werden würde. Er konnte sich das aus innenpolitischen Gründen auch nicht erlauben, da eine allzu laxe Grenzpolitik umzusetzen. Es gab auch neue Entwicklungen seit Amtsantritt der Regierung unter Donald Tusk. Die Ukraine stand zeitweilig zumindest militärisch deutlich stärker unter Druck, mit der Sorge, Russland könnte weiter vormarschieren, und damit hat sich ja dann auch weiter die strategische Rolle von Belarus als Aufmarschgebiet Russlands weiter gewandelt zu Ungunsten des Westens. Die Schleusung von Migranten geht auch weiter an die polnische Grenze, und unter anderem als Reaktion darauf hat die Regierung von Donald Tusk eben beschlossen, den Grenzschutz aufzurüsten. Toleriert, das muss man dazu auch sagen, weiterhin Pushbacks. Und es gab, was auch intern in liberalen Kreisen für sehr viel Kritik sorgt, eine Ausweitung der Nutzung von Schusswaffen an der Grenze durch polnische Soldaten, auch mit der Argumentation, das sei nötig für den Grenzschutz. Und man muss auch dazu sagen, was die Stimmung rund um dieses Thema angeht, auch wenn liberale Kreise, linke Kreise große Probleme mit der Grenzpolitik haben, die Mehrheit in Polen steht deutlich hinter diesem scharfen Kurs an der Grenze zu Belarus. Circa 2/3 laut Umfragen befürworten diese Maßnahmen.
Kommen wir zum vierten und letzten Punkt, Peter, die angekündigte Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit. Die PiS hatte ja das polnische Justizwesen radikal umgebaut und es politisiert. Deshalb hat ja auch die EU die Milliarden Euro an Fördermitteln nicht freigegeben. Diese wurden nun, und damit kommen wir zum Anfang des Gesprächs, an die Tusk-Regierung ausgezahlt. Heißt das, dass die Reform des Verfassungsgerichts abgeschlossen ist oder zumindest dabei ist, abgeschlossen zu werden?
Naja, wir reden hier vor einem sehr komplexen, weitreichenden Prozess eines gesamten Rückumbaus der Justizreform, was PiS in Teilen zumindest umgesetzt hatte und in großen Teilen auf den Weg gebracht hatte. Und es liegt, wenn man so will, in der Natur der Sache, dass es bisher nur Stückwerk sein konnte. Der neue Justizminister Adam Bodnar, ein sehr angesehener Verfassungsrechtler, früherer Bürgerrechtsbeauftragter, konnte einige PiS-nahe Juristen von hohen Posten absetzen, Was bisher nicht umgesetzt worden ist, ist zum Beispiel die Reform des sogenannten Landesjustizrats, eines Organs, das eine zentrale Rolle bei der Ernennung von Richterinnen und Richtern spielt, was auch politisiert worden ist unter Peace. Und auch das Verfassungsgericht bleibt letztlich von Personen besetzt, die eigentlich komplett der vorherigen Regierung nahestehen. Und das Verfassungsgericht wird in der derzeitigen Form von der polnischen Regierung, wenn man so will, auch ignoriert. Aber um dieses Gericht neu aufzustellen, zu reformieren, dazu bedarf es eines neuen Gesetzes, eines wirklich auch parteiübergreifenden Gesetzes. Und das ist unter dem jetzigen Präsidenten Andrzej Duda undenkbar. Das wird erst möglich sein, wenn es die jetzige Regierung schaffen sollte, mit einem Kandidaten aus ihren Reihen die Präsidentschaftswahlen 2025 zu gewinnen. Und darauf richten sich im Prinzip jetzt schon fast alle Blicke. Und der Wahlkampf dürfte ab dem Herbst dieses Jahres bereits beginnen.
Soweit eine vorläufige Zwischenbilanz des Regierungshandelns in Warschau meines Kollegen und Polen-Korrespondenten Peter Sawicki. Danke dafür, Peter.
Danke auch.
Und was macht die Partei Recht und Gerechtigkeit PiS damit, die nun in der Opposition ist, aber nach wie vor eine große Unterstützung in der Bevölkerung genießt? Das habe ich Magdalena Musiał-Kark gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Adam Mickiewicz-Universität in Poznań und auch Vorsitzende des Polnischen Verbandes für Politikwissenschaft. Meine erste Frage an Sie war, wie die PiS generell derzeit aufgestellt ist, wo sie Unterstützung hat, wer auf ihrer Seite steht und wie viel Prozent der Bevölkerung sie unterstützt.
Jeśli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, to ono od wielu miesięcy jest na w miarę stabilnym poziomie.
Die Unterstützung der PiS-Partei ist seit vielen Monaten auf einem ziemlich stabilen Niveau, bei etwa 30%. Was genauso viel ist wie die Unterstützung für die Bürgerkoalition von Donald Tusk, dem größten Gegner der PiS. Was die Wähler und Wählerinnen der PiS betrifft, sie haben konservative Ansichten, sind eher älter, leben mehrheitlich außerhalb der großen städtischen Zentren und es sind oft Menschen mit einem niedrigen Bildungsstand. Diese Angaben sind seit Jahren unverändert. Wir nennen sie die eiserne Wählerschaft der PiS, denn sie haben die Partei schon immer gewählt. Sie sorgten auch dafür, dass die PiS sowohl bei den Wahlen zum Europäischen Parlament als auch bei den Kommunalwahlen im April gut abgeschnitten hat. Was vielleicht noch wichtig ist, die PiS-Wähler wechseln eher nicht zu anderen Parteien und sie sind sehr stark mobilisiert.
Przepływu do innych partii politycznych. To jest bardzo stabilny elektorat. I też bardzo mocno zmobilizowany.
Präsident Andrzej Duda ist ein von der PiS unterstützter Präsident. Die nächsten Wahlen sind erst im Jahr 2025. Welche Rolle spielt er und wie sehr bringt er die Position der PiS-Partei in die aktuelle Politik?
Es war nach der Wahl im Oktober von Anfang an klar, dass der Präsident eine Art Bremse sein wird, dass er die Änderungen, die die neue Regierung vornimmt, blockieren wird. Er ist ja sozusagen der letzte Vertreter der PiS mit Machtbefugnissen und so sieht er sich auch. Also hat er zunächst der PiS-Partei den Regierungsauftrag erteilt, obwohl klar war, dass den die Koalition von Donald Tusk hätte bekommen müssen. Erst im Dezember konnte Tusk seine große, sehr heterogene Koalition bilden. Obwohl Andrzej Duda dann erklärt hat, dass er mit der Regierung zusammenarbeiten will, gestalten sich die Beziehungen ziemlich schwierig. Er stellt sich zum Beispiel quer, was die Änderungen am Landesjustizrat betrifft. Er hat es zur Überprüfung an das Verfassungsgericht weitergeleitet. Damit macht er der Regierung das Leben schwer. Bei der Abtreibungsreform erklärte er öffentlich, dass er da nicht mit der Regierung übereinstimmt. Mir scheint, dass die wichtigsten Änderungen erst durchgeführt werden können, wenn es einen neuen Präsidenten geben wird, also 2025. Natürlich nur dann, wenn der einer anderen Partei als der PiS angehören wird.
Ist den Menschen denn klar, vor welcher Herausforderung die Tusk-Regierung steht? Und schätzen sie sie? Dahinter steckt auch die Frage, ob die Demokratie für sie wichtig ist. Ist sie das?
Wydaje mi się, że ostatnie wybory parlamentarne z 2023 roku, te 15 października.
Die Parlamentswahlen vom 15. Oktober 2023 haben sehr deutlich gezeigt, dass die Polen Folgendes erkannt haben. Eine weitere Abkehr von der Demokratie und von der Europäischen Union wird dem Land schaden. Und das, obwohl die PiS versucht hat, die EU schlecht zu reden. Nach wie vor befürwortet eine stabile Mehrheit die Mitgliedschaft in der EU. Das zeigten auch die Ergebnisse des Referendums, das die Peace gemeinsam mit den Parlamentswahlen im Oktober abgehalten hat, wo 4 sehr kontroverse Fragen gestellt wurden. Zur Erinnerung, es ging um den Ausverkauf von Staatsvermögen an ausländische Unternehmen, um die Anhebung des Renteneintrittsalters, um die Abschaffung des Grenzzauns an der belarussisch-polnischen Grenze und um die Aufnahme von illegalen Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten. Alles sehr emotionsgeladene Themen. Doch es haben nur 40 statt der erforderlichen 50% am Referendum teilgenommen. Damit war es vom Tisch. Das zeigt, dass die Polen aufgewacht sind, dass sie einen modernen Rechtsstaat haben wollen, der zur Europäischen Union gehört. Ob sie die Demokratie mehrheitlich schätzen, kann man aus den Zahlen nicht genau ablesen. Ich denke, sie werden es erst zu schätzen wissen, wenn sie sehen, dass sich etwas ändert. Ein sehr wichtiger Schritt war die Freigabe von Geldern in der Europäischen Union. Auch sehr wichtig wird die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit sein. Wenn die Polen merken, dass die Gesetze für alle gleich und nicht politisiert sind. Die nächsten Wahlen werden zeigen, ob sie das zu schätzen wissen. Vielleicht sogar schon die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr.
To docenią, a to, czy to docenią, będzie widoczne pewnie w kolejnych wyborach, może już prezydenckich w przyszłym roku.
Dziękuję pani Magdo, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Soweit die Politikwissenschaftlerin Magdalena Musiał-Kark, die auch den polnischen Verband für Politikwissenschaft leitet, über die Rolle der Oppositionspartei PiS und darüber, wie wichtig den Polen die Demokratie ist. Wie unter der PiS-Politik vor allem Frauen in Polen gelitten haben und warum es so wichtig ist, dass die Regierung unter Donald Tusk nicht vergisst, dass vor allem sie es waren, die der Koalition zur Macht verholfen haben, das können Sie in unserem Weltzeit-Podcast hören, wenn Sie auf den 11. Januar 2024 zurückscrollen. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.